Liebe Gemeinde, liebe Gäste und Freunde, Ostern seit einer Woche Vergangenheit. Der Alltag hat uns wieder eingeholt. Bei uns daheim ist die Osterdekoration fast verschwunden. Restbestände gibt es noch. Gleichzeitig dachte ich Anfang der Woche, jetzt hole ich die Lichterkette raus, es wird Weihnachten. Ostern ist Vergangenheit in unserem Kalender und auch in der biblischen Geschichte. Ich frage mich an dieser Stelle, welche Relevanz hat das Ostern von damals eigentlich für uns heute? Und welche Zugänge zum Zeugnis von der Auferstehung Jesu gibt es für uns heute? Wie können wir mit diesen biblischen Texten und Dokumenten umgehen? Wir haben uns letzten Sonntag zugerufen, der Herr ist auferstanden, und die Antwort kam prompt, ja, er ist wahrhaftig auferstanden. Ja, aber was bleibt von wahrhaftig noch übrig und was gilt zukünftig? Am vergangenen Sonntag gab es in der Sonntagsausgabe des Kuriers in der Abteilung Lebensart eine Beilage, Antwort auf Glaubensfragen. Dort haben Vertreter der großen Weltreligionen Stellung bezogen zu Ostern. Wie ist das eigentlich? Und dort hat der Nicolae Dura, der orthodoxe Bischofsvikar und Vorsitzender des Ökumenischen Rats der Kirchen in Österreich, Folgendes gesagt: Ostern ist auch für Orthodoxe das Zentrum und das Fest der Feste, der Kern der Christenheit. Und da weitet er das für alle. Und er sagt weiter, die Auferstehung Christi bedeutet Befreiung aus der Sündensklaverei und Hoffnung, wenn in der Osternacht das Feuer vom Altar genommen wird. Damit wird die Osterprozession gegangen, links herum, also nicht wie die Zeit geht, sondern über die Zeit, als Symbol für die Ewigkeit, also gegen den Trend der normalen Chronologie, Ostern. Nicolae Dura. Die Auferweckung von den Toten, was uns betrifft, und auch das jüngste Gericht, gehören zusammen, wenn man von der Auferstehung Jesu im Blick auf die Zukunft reden möchte. Sie sind nämlich wesentlicher Bestandteil des biblischen Evangeliums. Das sagt zumindest Peter Stuhlmacher, einer der großen deutschen Theologen, der sich mit der Heilsbedeutung vom Kreuz, dem Tod und der Auferstehung Jesu befasst hat. Er weist darauf hin, dass mit der Auferstehung Jesu von den Toten eine Aussage wie Römer 2, Vers 16 verbunden ist. Dort heißt es, es gibt einen Tag, an dem Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird, wie es das Evangelium bezeugt. Das Evangelium ist ja die gute Nachricht von der Rettung durch Jesus Christus. Das gilt für Juden wie Heiden. Und dazu gehören aber auch unabdingbar Passion, Grablegung und Auferweckung am dritten Tag. Und das alles wird bestätigt werden am Tag des Herrn, also beim jüngsten Gericht. Es lohnt sich, mal genauer hinzuschauen, dass nicht nur die biblischen Aussagen gelten, die uns so gefallen und geläufig sind, sondern es gibt auch den unbequemen Rest in der Bibel, den mancher vielleicht auch streichen möchte oder wo man sich sehr vorsichtig annähert. Und eine solche Annäherung möchte ich heute mal versuchen. Denn das Evangelium, von dem unser Heil abhängt, ist größer und umfangreicher, als wir manchmal denken und glauben mögen. Daher heute die Frage, wie denn die Osterbotschaft auf die Gegenwart und Zukunft wirkt und wie wird diese Botschaft zu uns hin eigentlich geöffnet. Wo steht in den biblischen Texten eigentlich etwas von uns, in diesen Texten, die ja fast 2000 Jahre alt sind? Und was das hebräische Alte Testament betrifft, noch älter. Was betrifft nicht nur die Christen der ersten Stunde und des ersten Ostermorgens? Was betrifft uns? Was steht denn in den biblischen Texten über uns und auch über die kommenden Generationen? Ich möchte 5 Antworten dazu versuchen. Einmal mal hinzuschauen. Die ersten Christen waren ja mit dem Alten Testament, mit der hebräischen Bibel vertraut. Das war ihre Bibel. Das Neue Testament hatten sie nicht. Und die ersten Christen hatten im antiken Judentum gelernt, wie man von Gott, vom Heil im Messias, also vom Heil in Christus, auch vom Gericht Gottes und von der Auferstehung der Toten spricht. Das schlägt ins Neue Testament durch, mehr als wir manchmal meinen und wahrnehmen. Wir haben diese Zugänge vom Alten Testament her oft vergessen, weil wir das Neue Testament so lieb gewonnen haben. Da wird ja von unserem Retter und Erlöser Jesus Christus gesprochen, aber das Alte Testament ist nicht zu unterschätzen, ist nicht zu trennen vom Neuen Testament. Aber wie kann man mit den Aussagen des Alten Testaments leben? Für die ersten Christen damals waren solche Aussagen wichtig, zum Beispiel zum Gericht Gottes. Im Bußpsalm 51, wo David bittet und betet: An dir, Herr, allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Gott richtet, setzt er sein Recht durch. Und das Sündenbekenntnis gehört dazu, menschlicherseits. Oder auch in den Psalmen, was das ewige Leben betrifft. Das hat ja mit dem Auferstehungsgedanken auch für uns zu tun, wenn wir daran glauben, an die Auferstehung von den Toten. Da heißt es im Psalm 16 zum Beispiel, und das ist ein Vers, den wir lieben, den man auch als Zuspruch gut gebrauchen kann: Denn du wirst mich nicht dem Tod überlassen und nicht zusehen, dass dein Heiliger die Grube sehe. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Das ist Evangelium im Alten Testament im Blick auf Auferstehung Jesu und Auferstehung der Toten. Und ein dritter Gedanke mit dem ewigen Leben. Auch das kommt in den Psalmen bereits vor, wo es im Psalm 73 heißt: Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Da kommt die Auferstehung der Toten in unsere Gegenwart, in unser Leben unmittelbar hinein. Das sind alttestamentliche Zugänge zur Osterbotschaft, die man nicht unterschätzen sollte. Eine zweite Beobachtung, das kennen wir auch jetzt gerade in diesen Wochen. Es hat zu allen Zeiten Menschen gegeben, die mit dem Bekenntnis von der Auferstehung Jesu von den Toten wenig oder gar nichts anfangen können. Im Kurier am Sonntag hier sind ja Vertreter großer Religionsgemeinschaften, großer Weltreligionen zu Wort gekommen. Auch die Juden. Da sagt Paul Chaim Eisenberg zum Beispiel, der Oberrabbiner der israelitischen Kultusgemeinde zur Auferstehung, dass es nach der Shoah, also nach dem Holocaust, noch immer ein jüdisches Volk gibt, ist für uns Juden Auferstehung. Auferstehung ist da an die Existenz des jüdischen Volkes gebunden. Auferstehung Jesu kommt für ihn nicht in Frage. Das gehört nicht zu seiner Religion. Auch andere beobachten sehr genau, was Christen glauben. Das fand ich spannend, wie zum Beispiel Fuad Sanac, der Präsident der islamischen Glaubensgemeinschaft, hier das formuliert in Bezug auf Ostern und Auferstehung. Und da hören wir mal genau den ersten Satz, was der beobachtet hat. Der Unterschied zwischen Islam und Christentum ist die Auferstehung des Sohnes Gottes. Ja, das ist wirklich der Unterschied. Und das sagt einer, der höchste Mann im Islam hier in Österreich. Und dann sagt er weiter, im Koran steht, Gott hat keine Kinder, nur Sterbliche haben einen Sohn. Jesus war ein großer Prophet, ein Gesandter Gottes, aber weder sein Sohn noch der Gekreuzigte. Allah hätte seinen Propheten nicht töten lassen. Da sind wir wieder ganz beim Islam. Eine dritte Meinung möchte ich auch noch kurz präsentieren. Peter Riedel, der Ex-Präsident der buddhistischen Religionsgesellschaft. Die beobachten auch sehr genau, was Christen glauben. Auch hier der erste Satz bezeichnend. Erlöst Jesus die Christen nicht, weil er Schuld abnimmt? Das ist eine Frage. Dann sagt er, die Botschaft des Buddhismus ist, niemand erlöst mich. Ich erlöse mich selbst. Und dann zum Schluss, ein erlösendes Osterpendant gibt es nicht. Ich möchte das nachher gerne unten mal aushängen, zur Diskussion stellen. Ich hätte es nur gern zurück für meine Unterlagen. Aber interessante Stellungnahmen. Wie machen wir das als Christen? Offensichtlich sind ja Vertreter der großen Weltreligionen und auch Menschen unserer Gesellschaft gute Beobachter. Das heißt, die beobachten genau, was wir glauben und tun. Und wenn wir ihnen an der Gewissheit unseres christlichen Glaubens Anteil geben wollen, dann geht das eigentlich nur, indem wir ihnen vorleben, was für uns Glaube und Hoffnung bedeuten. Anders funktioniert das nicht. Und wenn man in die Kirchengeschichte hineinschaut, die eigentlichen Erfolge von Mission und Evangelisation liegen in zwei Dingen. Das eine ist die wirksame Verkündigung des Evangeliums, dass man wirklich weiß, an wen man glaubt und zu wem man sich bekennt. Das andere ist das Vorleben von Glaube und Hoffnung in unserem Leben. Das Vorleben von Glaube und Hoffnung in unserem Leben. Also das, was getan wird, die Tätigkeit, die Diakonia. Noch eine dritte Beobachtung zur Fragestellung. Wie ist das mit der Auferstehung und ihrer Relevanz für uns heute? Die Passion Jesu und die Osterereignisse haben sich ja vor circa 2000 Jahren abgespielt. Und genauso alt sind ja nun auch die Beschreibungen dieser Ereignisse. Aber sind sie nur Geschichte, die man interessiert lesen kann? Oder kommen wir selber darin auch vor? Denkt an die Frauen. Wir haben ja letzten Sonntag davon gehört, zu Ostern, wie die Maria dem Jesus begegnet ist am leeren Grab. Die Frauen fanden das Grab am Ostermorgen ja leer. Aber ihr Zeugnis, was dann hinausdringt zu den Jüngern und in die Welt und bis heute, das ist so formuliert, dass es heute und auch in Zukunft noch bekannt und genannt und ausgesprochen werden kann. Und Paulus macht das zum Beispiel, indem er sagt, Christus ist gestorben für unsere Sünden nach der Schrift. Das ist der Predigtext an dieser Stelle. Christus ist begraben worden. Christus ist auferstanden am dritten Tage nach der Schrift, also gut begründet und schriftlich fixiert. Oder im Römerbrief sagt er, wir glauben an den, der unseren Herrn Jesus Christus auferweckt hat von den Toten. Das ist ein Bekenntnis, was der Paulus sprechen konnte, praktisch als die fast nächste Generation und was bis heute durchklingt. Wenn wir sagen, der Herr ist auferstanden und antworten, ja, er ist wahrhaftig auferstanden. Dieses Bekenntnis trägt durch die Zeiten, Jahrhunderte und Jahrtausende. Und auch dort gibt es eine Kopplung zum Judentum, zum Alten Testament. Da gibt es zum Beispiel den Lobspruch aus dem jüdischen 18-Bittengebet. Dort heißt es, gepriesen seist du, Herr, der die Toten lebendig macht. Gepriesen seist du, Herr, der die Toten lebendig macht. Das heißt, jüdische und christliche Bekenntnisse laden eigentlich zum Nachsprechen ein. Und ohne diese christlichen Bekenntnisse und auch die biblische Sprache ist die Hoffnung auf die Auferstehung von den Toten auch für uns nicht zu haben. Das heißt, wenn wir an die Auferstehung der Toten glauben, als Menschen, als Christen, ist das unmittelbar in der Bibel basiert und fundiert. Das ist nicht irgendeine Idee oder ein philosophischer Gedanke. Und auch Bekenntnisse, wenn wir sie sprechen, können zur Glaubensgewissheit beitragen, wenn wir manchmal auch keine Sprache finden, wenn wir glauben an die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Das vergewissert uns. Eine vierte Beobachtung. Die biblischen Zeugen von damals haben die Welt und die Menschen damals natürlich anders gesehen als wir heute. Die haben in ihrer Zeit gelebt. Aber die Denkweise und die Welt ihrer Vorstellungen, die Ausdrucksweise der Menschen aus biblischer Zeit, das alles ist längst nicht überholt. Gott und Christus zu seiner Rechten, dieser erhöhte Christus, der uns begegnet in der Bibel, da schaut man auf zum Himmel, in der Hoffnung, dass Jesus wiederkommt und auch in Hoffnung auf Erlösung dieser Erde. Oder wenn es um Begräbnisse geht, die Toten in die Erde gebettet werden, da schwingt die Erwartung mit, dass Gott sie am jüngsten Tag auferweckt. Und das ist die Hoffnung auf die Erlösung des Einzelnen, auch wenn wir uns das kaum vorstellen können, wie das passiert und auch die Bibel unterschiedliche Bilder dafür hat. Oder wie ist es mit den Lebenden zu diesem Zeitpunkt dann? Sie sind Gott am nächsten, wenn es in ihrem Leben um Gerechtigkeit und Gottesfurcht geht. Und doch sind Menschen, die das glauben und bekennen, stets von Zweiflern und Gegnern umgeben. Wo Gott dann ein bloßer Gedanke ist, wo die Hoffnung auf ewiges Leben eine Illusion ist, also wir haben das Zeitfenster, in dem wir leben und das war's, macht das Beste daraus. Super Argument für Hedonismus, ich ziehe mein Leben durch und nach mir die Sintflut, ich mache das Beste draus. Ich denke, dass manche Menschen, gerade wenn es jetzt auch um Steuerbetrug und solche Dinge geht, leben, als gäbe es kein Morgen. Wo Gottesfurcht zum Aberglauben erklärt wird, wo das Bemühen um Gerechtigkeit der Mühe nicht wert ist, weil man sagt, ich kann eh nichts ändern und tun. Ich brauche mich nicht politisch engagieren oder irgendwo beteiligen, es ist sinnlos. Oder wo der Körper und der Leib etwas bloß Vergängliches sind. Und doch ist das menschlich Entscheidende in der biblischen Denkwelt nicht überholt. Wenn wir uns vorstellen, wie wir unseren Kindern erklären, wo Gott wohnt, zeigen zum Himmel. Wenn wir bei einem Begräbnis einen Toten zur letzten Ruhe betten, dann tun wir das in der Hoffnung, dass Gott diesen Menschen nicht vergessen wird, weil Gott jeden Menschen geschaffen hat und jeden Namen kennt. Und wenn es um den Sinn des Lebens geht, das betrifft ja jeden Menschen, suchen wir nach wie vor, unabhängig von unserer Religion, nach Frieden, Freude und Gerechtigkeit. Das sind Dinge, die überall vorkommen. In der Bibel ist das dem Heiligen Geist übrigens zugeordnet. Das heißt, wir als Christen haben ja Glaubenserfahrungen, Vorstellungen und Worte, während Menschen um uns herum oft sprachlos sind. Und Menschen können ja auch aus biblischer Sprachtradition und christlichem Glauben herausfallen. Dann vergisst man Gott, statt Gott zu fürchten. Dann hat man keine Worte mehr, statt das Wort Gottes. Und wenn Christen dann trotzdem vom Evangelium, vom Auferstandenen und der Auferstehung der Toten reden, dann ist das kein Zeichen von Rückständigkeit, was damals irgendwann mal vor 2000 Jahren deklariert wurde, sondern ein Zeichen von Sprachfähigkeit. Wir können über etwas reden, was sich mancher nicht vorstellen kann, was aber in Christus und Gottes Wort begründet ist. Das ist ein echter religiöser Lebensgewinn, mit der Bibel von Gott zu reden, von Jesu toten Auferstehung zu reden und von der Zukunft der Schöpfung reden zu können. Das ist Hoffnung und Zukunft. Und zum Schluss nochmal zur Frage am Anfang. Was betrifft nicht nur die Christen der ersten Stunde und des ersten Ostermorgens? Was steht in den biblischen Texten über uns? Es gibt ja Christen, die im Vertrauen auf Gott, der Tote lebendig macht, gestorben sind. Christen, die im Glauben an Jesus, unseren Herrn, der von den Toten auferweckt wurde, begraben wurden. Ja, sie sind gestorben. Aber sie haben dem Tod in die Augen geschaut. Und das in einer Glaubensgewissheit, dass Jesus Christus stärker ist als der Tod. Wer am vergangenen Sonntag die Gelegenheit hatte, diesen Gottesdienst hier zu erleben und die Predigt zu hören, der hat gehört, dass ich darüber berichtet habe, wie ich meinen Vater gesucht hatte, als er im Sterben liegend in ein Spital eingeliefert wurde und ich ihn nicht finden konnte, weil es erst hieß, der ist da nicht. Und hinterher war er doch da, aber es war zu spät. Das war sehr hoffnungslos. Aber die Geschichte geht weiter. Als ich dann meinen Vater gefunden hat und daran ging, von meinem Vater Abschied zu nehmen, weil die Ärzte dann die lebenserhaltenden Maßnahmen beenden mussten, diesen Tag im Mai 1999 gab es einen entscheidenden Bibelvers, der mir ganz viel Hoffnung macht auf die Auferstehung von den Toten. Paulus schreibt in Römer 14, leben wir, so leben wir im Herrn. Sterben wir, so sterben wir im Herrn. Ob wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. In diesem Moment, an diesem Tag, wurde für mich selbst die Hoffnung auf Auferstehung von den Toten zur Gewissheit. Weil es derselbe Herr ist, an dem ich im Leben und Sterben glauben kann, den ich im Sterben und im Leben vertrauen kann. Da ist Auferstehungshoffnung sehr gegenwärtig. Das tröstet unbeschreiblich. Das ist mehr als ein Placebo. Das ist echte Hoffnung. Dietrich Bonhoeffer erhielt morgen vor 68 Jahren, also am 8. April 1945, den Befehl, sich für den Abtransport zur Hinrichtung fertig zu machen. Und es überliefert, dass er Folgendes sagte. Der Befehl erging. Er sagte, das ist das Ende. Für mich der Beginn des Lebens. Das ist das Ende. Für mich der Beginn des Lebens. Dietrich Bonhoeffer. Einen Tag später, im Morgengrauen des 9. April 1945, ist er am Galgen hingerichtet worden. Der Lagerarzt, der das beobachtete und der nicht wusste, dass es sich um Bonhoeffer handelt, der dahingerichtet wird, der sagt, dass er kaum jemanden so Gott ergeben hatte sterben sehen wie Bonhoeffer. Das ist das Ende, für mich der Beginn des Lebens. Da wird Auferstehung von den Toten sehr lebendig und sehr gegenwärtig. Also Ostern und die Osterbotschaft sind nicht von gestern, sie sind nicht veraltet. Und die biblische Botschaft vom Tod und der Auferstehung hat Relevanz für uns heute und bis zum jüngsten Tag. Ich möchte mit Martin Luther aus seinem Katechismus schließen, diese Predigt. Er sagt, dass Gott, Zitat, mich und alle Toten auferwecken und mir samt allen Gläubigen in Christo ein ewiges Leben geben wird. Und bis dahin verkünden wir Christus als den Auferstandenen, als den Herrn, der lebt. Und dann kann man auch am Schluss sagen, in seine Hände befehlen wir unseren Geist, denn er hat uns erlöst, der treue Gott. Amen.